In der heutigen Folge des BWL-Podcasts wollen wir mal mit euch über 5 richtig krasse Möglichkeiten sprechen, die man nach ein paar Jahren im Investmentbanking, Consulting oder Private Equity bekommen kann. Alles echte Beispiele von Personen aus unserem Netzwerk, sind einige ehemalige Coaching-Member beispielsweise auch dabei, ansonsten Freunde aus dem Studium und so weiter und so fort, dass wir euch mal wirklich auch aufzeigen, was so ein bisschen outside of the box alternativ zu, du verdienst dann halt irgendwie deine 200.000, 300.000, 400.000 im Investmentbanking oder Consulting irgendwann, wirst irgendwann Partner, was natürlich auch ein spannender Case ist, wo man viel inhaltliche Verantwortung hat, wo man Mitarbeiterverantwortung hat etc. Aber einige wollen natürlich nicht für immer Investmentbanker oder Berater oder so bleiben, sondern wollen auch in andere Bereiche reingehen und da wollen wir euch heute mal 5 echt sehr, sehr spannende Möglichkeiten zeigen, die ihr so eigentlich nahezu nur bekommen werdet, wenn ihr auch in diesen Bereich reingeht und da bei den Top-Player nach dem Studium einsteigt, ne?
Ja, ganz genau. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund von uns. Wir beide haben zusammen vor mittlerweile ein paar Jahren an der Goethe studiert, haben während unseres Studiums verschiedene Erfahrungen gesammelt, währenddessen natürlich auch viele Leute kennengelernt, gemerkt, so viele sind echt ambitioniert, motiviert, wollen wirklich auch in diese sehr, sehr kompetitiven Bereiche wie Investmentbanking, wie Unternehmensberatung bzw. Strategieberatung irgendwie rein und stehen aber vor Herausforderungen, die sie nicht nur durch ihre Motivation praktisch lösen können und nicht nur durch Effort, sondern haben wirklich irgendwie auch strukturelle Nachteile gegenüber Leuten, zum Beispiel, die an eine Top-Privatuni gehen, die ein persönliches Umfeld haben von Leuten, die auch in diesem Bereich arbeiten und so weiter und so fort und haben deswegen Schritt für Schritt irgendwie erst über Social Media und auch dann mit unseren eigenen Programmen oder unserem eigenen Programm Lösungen geschaffen, um genau diese Personen dabei zu unterstützen. Ne, das heißt, wir haben ein Programm, was wirklich Schritt für Schritt auf verschiedenen Ebenen aufzeigt, wie du alles aus dir und deiner Situation rausholen kannst, sei es Stipendien, sei es irgendwie Uni-Bewerbungen, sei es Praktika-Bewerbungen, Praktika-Auswahl, Leistung im Praktikum, all diese Themen, die du dir irgendwie vorstellen kannst, die du für dich irgendwie optimieren kannst, da kümmern wir uns drum. Und haben da natürlich auch immer super viele Einblicke und was wir halt häufiger irgendwie auch merken, auch so als Feedbackpunkt uns gegenüber, ist natürlich häufig so dieses Ding, ja, aber eigentlich könnte ich zum Beispiel auch eine 40-Stunden-Woche nehmen und würde am Anfang irgendwie fast dasselbe oder mehr oder minder dasselbe verdienen.
Auf die Stunde.
Auf die Stunde, aber auch häufig, um ehrlich zu sein, also gute Inhouse-Consulting oder sowas, gibt es ja durchaus Angebote, die sogar vergleichbar sind mit den Top-Line. Kommen auch nicht ganz so einfach rein, aber grundsätzlich gibt's da viele Optionen. Aber was man halt häufig mit diesem Fokus auf diesen Einstieg vergisst, ist, dass die langfristigen Möglichkeiten sich schon nochmal sehr stark unterscheiden, sei es auf einer Gehaltsebene, wenn man in diesen Branchen bleibt, wo man innerhalb von 5 bis 10 Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach das Doppelte, Dreifache, Vierfache verdienen wird, sei es aber auch die Möglichkeiten, die man bekommt, wenn man das einmal hat und so ein bisschen so diesen Stempel hat, aber auch die Learnings gezogen hat aus diesen Bereichen. Da haben wir heute praktisch Angebote oder Möglichkeiten mitgebracht, die wir aus unserem Umfeld wahrgenommen haben, von Leuten, die in der Strategieberatung oder im Investmentbanking eingestiegen sind, die sich unserer Meinung nach so auf jeden Fall ohne diese Vorerfahrung nicht aufgetan hätten und die du nicht bekommst, indem du mit einer 40-Stunden-Woche irgendwo einsteigst.
Auch wenn du das, ich würde sagen, fangen wir mal an mit einem Alumnus von uns aus dem Programm, mit dem wir neulich mal wieder Abendessen gemeinsam waren, der jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren bei einer der Top-Beratungen arbeitet, ist damals zum Anfang vom Master zu Pumpkin gekommen, keine gute Ausgangslage gehabt. Wir haben dann im Master das Profil so gut es ging noch aufpoliert. Trotz mittelmäßigem Abi und mittelmäßigem Bachelorabschluss hat er dann tatsächlich noch ein Offer bekommen bei einer sehr, sehr starken Top-Strategieberatung und macht seitdem Projekte und hat aktuell noch ein Projekt bei einem Mittelständler, wo er dann quasi vom Kunden auch ein Angebot bekommen hat. Was war das konkret für ein Angebot?
Ja, genau. Und das war ein Angebot, ja praktisch einen Bereich zu übernehmen. Und das Ganze mit einem Gehalt von, sagen wir mal, über 250.000
Im Jahr.
Im Jahr.
Mit 3 Jahren Berufserfahrung.
Mit 3 Jahren Berufserfahrung, genau. Und das war zum Beispiel so ein Ding, wo wir uns gesagt haben, also zum einen ist es natürlich ganz cool, also ich glaube, so früh dann schon die Möglichkeit zu haben, in so eine verantwortungsvolle Position zu kommen, ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Auf der anderen Seite hat es natürlich vielleicht auch so ein paar Nachteile, weil der war jetzt zum Beispiel von dem, wo er örtlich gelegen war, jetzt nicht total attraktiv, das Ganze. Und ist natürlich auch ein ganz anderes Umfeld, in das man dann reinkommt. Und deswegen hat die Person sich da erstmal zumindest so dagegen entschieden, muss man dazu sagen, war jetzt auch nicht dann schriftreif oder sonst irgendwas. Aber tendenziell wäre eher noch mal mehr drin gewesen eigentlich, wenn man mal in Verhandlungen einsteigt, meistens. Und ja, das ist natürlich so ein Angebot, das definitiv nur so möglich gewesen ist. Und natürlich auch eins, was zeigt, und das versuchen wir ja auch immer so ein bisschen zu pushen, so die Verbesserungen, die wir gemeinsam mit der Person über den Master gemacht haben, so die 2 Jahre, ne, kann man anhand von unserem heutigen Modell ja auch ausrechnen, wie viel das gekostet hat. Das hat die Person mit dem ersten Gehalt eigentlich schon wieder drin.
Im ersten Monatsgehalt eigentlich schon wieder drin gehabt.
Und gleichzeitig, je weiter man geht, desto größer wird natürlich der Abstand dieser beiden Szenarien. Und das ist natürlich zum Beispiel so ein Angebot, was sich natürlich sehr, sehr krass lohnt. Genau, dann hatten wir, würde ich sagen, machen wir mal mit persönlichen Sachen weiter, hatten wir, oder werden wir vermutlich demnächst eine Zusammenarbeit mit einer Person machen, die ja bei einer Top-Investment-Bank gearbeitet hat, dann bei einem sehr guten Private-Equity-Fund und dann sich dazu entschieden hat, selbst was zu gründen. Und das damals in einem Space, der auch sehr crowded war, wo es viele Leute gab, die irgendwie irgendwas machen wollten in dem Bereich und wo man, also letztendlich wurde das Kapital natürlich nach dem Netzwerk verteilt und Netzwerk ist natürlich auch ein Ergebnis davon, ne, wo war man auch schon, ne? Je eher man irgendwie bei dem gleichen Unternehmen war oder so, desto einfacher ist das zum Beispiel in Kontakt aufzubauen, logischerweise. Und dementsprechend hat das der Person da natürlich sehr, sehr stark geholfen, um das entsprechende Fundraising zu machen. Und ich hatte da auch immer mal wieder mit Leuten Kontakt, die sowas Ähnliches machen wollten zu der Zeit, weil das einfach so ein bisschen so ein Hype war. Und die trotz auch teilweise soliden Erfahrungen, guten Erfahrungen hatten da einfach keine Chance, das entsprechende Funding auch überhaupt zu bekommen.
Und wir reden hier über, warte mal, 7, 8, 9-Figure Funding, meine ich sogar, ne?
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr große Summen, wenn du sehr, sehr große Summen einsammeln möchtest und nicht irgendwie von Friends and Family 2, 3 Millionen, sondern wirklich sehr, sehr große Funding Rounds, dann ist das schon auch ein massiver Vorteil, wenn du davor bei einer Top-Investment-Bank oder Top-Strategieberatung, insbesondere natürlich auch bei einem Top-PE gearbeitet hast. Weil genau, du einfach die Sprache sprichst, du weißt, worauf die achten und du kennst die Leute.
Ja.
Nächstes Beispiel, wen machen wir? Bleiben wir mal in London im PE. Mhm. Ja, also das, ich glaube, wir haben gesagt, langfristige Möglichkeiten nach 5 Jahren IB, UB, PE. In dem Fall wird man wirklich mal beim PE bleiben, weil es dann schon so eine Handvoll, vor allem die Large-Cap-PEs, ne? Also es ist schon de facto so, dass natürlich die Small-Cap-PEs auf das eingesetzte Kapital die besten Returns erwirtschaften können. Aber, na, wie man zum Beispiel auch in dem Podcast mit dem Dr. Ingo Krocke gehört hat, die können halt nicht unlimited skalieren, weil diese sehr, sehr krassen Overreturns, die erwirtschaften können, geht halt im Small-to-Mid-Cap-Bereich. Und da gibt es halt nicht unlimited Portfolio-Companies, die man kaufen kann. Und je mehr du in diesen Large-Cap-Bereich reingehst, desto geringer werden zwar die Returns, aber die Summen werden natürlich viel, 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 viel größer, die du verwalten kannst. Und so ist es dann für die Mitarbeiterkompensationen sozusagen bei diesen Large-Cap-PEs möglich, weil die Teams sind nicht automatisch größer. Du brauchst jetzt nicht automatisch 10-mal mehr Leute, wenn du eine Company kaufst, die 10-mal mehr wert ist. Du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Leute, brauchst noch ein bisschen erst höhere Kosten irgendwie bei Beratern und bei Investmentbanken, aber du brauchst jetzt schon nicht, es kostet dich jetzt nicht 10-mal so viel, eine 10-mal größere Company aufzukaufen, sondern wir reden hier dann teilweise nicht nur über 10-mal größere Company, sondern 100 oder 1000-mal größere Companies, die diese Large Cap PEs aufkaufen. Und das führt dazu, das kann man ja auch ganz öffentlich einsehen bei den Annual Reports von der einen oder anderen Large Cap PE, dass sie ihren Mitarbeitern halt im Durchschnitt Millionengehälter teilweise zahlen, so, ne? Und da ist jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel von einem, aus unserem Netzwerk, der auch schon mal in so einem Gäste-Live-Call im Coaching dabei war, der eben in London bei einem der absoluten Top-Large-Cap-Mega-Funds arbeitet, der quasi zu dem Zeitpunkt 3-4 Jahre davor im Investmentbanking eingestiegen ist in London bei einer Bulge Bracket, dann nach 2 Jahren IB da in den PE geexitet hat und gesagt, alle 2 Jahre verdoppelt sich halt mein Gehalt. Ne? Dann verdienst du nach 3 Jahren Berufserfahrung, 2 Jahre IB, 1 Jahr PE, verdienst du dann da 300.000, 2 Jahre später 600.000, 2 Jahre später bis Einkommensmillionär. So ist natürlich immer mit einer gewissen Carry-Komponente und so weiter und so fort und auch mit einer 80 bis 100 Stunden Woche regelmäßig verbunden, ohne Frage. Sehr viel rumreisen, sehr viel Termine. Da wird jetzt auch nicht 8 Wochen im Jahr Urlaub gemacht, aber sowas ist in keinem anderen Job in einem Angestelltenverhältnis eigentlich machbar. Zumindest nicht in Europa, in den USA vielleicht bei irgendeinem Tech Riesen, aber selbst bei einem Tech-Riesen, da geht es dann recht schnell Richtung 200.000, 300.000, aber auch da dann darüber hinaus so planbar zu gehen, wird auch super schwer.
Ja, und bei den Tech-Riesen ist es natürlich auch sehr abhängig davon, was die Aktien gemacht haben. Da muss man natürlich auch erstmal das sich so ein bisschen anschauen. Und je nach PI ist natürlich, also ich glaube, 100-Stunden-Wochen sind natürlich schon auch eine krasse Ausnahme. 80, glaube ich, ist auch schon auch hoch angesetzt und dann kann es natürlich dann auch manchmal, gerade wenn man
ruhiger werden.
Genau, wenn man ein bisschen entsprechende Beförderung mit einem bisschen ruhiger werden. Der Vorteil ist natürlich beim kleinen Fund, der krasse Returns hat, dass man sein eigenes Kapital manchmal auch entsprechend anlegen kann. Nichtsdestotrotz, insbesondere für Gehälter, Large Caps natürlich sehr, sehr spannend. Da solltest du dich, wenn du da Entscheidungen treffen solltest, dich auf jeden Fall mal intensiv damit auseinandersetzen, weil alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile hat. Genau, dann gehen wir so ein bisschen mal ins persönliche Umfeld. Eine Person, die 2 Jahre bei einer Bulge Bracket in London gearbeitet hat und dann auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hat, in die Richtung Private Equity zu gehen, auf verschiedenen Interviews gemacht hatte. Und die Person hat sich am Ende aber für einen anderen Weg entschieden. Und zwar für ein Family Office. Mhm. Und zwar, ja, muss man jetzt natürlich entsprechend anonymisieren, aber eine der vermögendsten Familien in Europa auf jeden Fall. Also das ist auch relativ gut belegt. Einer der großen Konzerne Europas gehört der Familie praktisch. Und ja, wie bei den meisten familiengeführten Unternehmen ist es dann irgendwann so, dass natürlich man auch entsprechende Dividenden erhält und so weiter und so fort, wo natürlich auch die Frage ist, okay, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und das Family Office hat verschiedene Anlagestrategien, aber insbesondere, und da arbeitet die Person ein Long-Short-Fund, eine Hedge-Fund oder wie auch immer, Asset-Management, das eigentlich schon long short ist eigentlich sofort ein Hedgefund. Und da ist eine Person so ein bisschen aus meinem erweiterten persönlichen Umfeld und die Person hat halt auch die Möglichkeit, weil die halt durchaus relevante Summen anlegen. Das sind ja bewusst, ist ja kein ETF, sondern eine bewusste Anlageentscheidung. Und die Person hat die Möglichkeit eigentlich mit irgendwie Mitte, Ende 20, weil die so viel Summen da einlegen und das ein extrem kleines Team ist. Also die sind verwalten Multimilliarden mit 3 bis 5 Leuten praktisch, hat sie die Möglichkeit eigentlich direkt mit 2 Jahre Investmentbanking und dann 1-2 Jahre dort mit entsprechenden CEOs und so weiter zu sprechen. Macht Calls alleine mit diesen Personen und das ist natürlich auch eine einzigartige Möglichkeit, die sich sonst niemals auftun würde. In so einem jungen Alter schon komplett selbstständig solche Gespräche führen zu dürfen, liegt natürlich auch einfach daran, dass es ein sehr kleines Team ist. Das hat natürlich auch manchmal so ein bisschen seine Nachteile, was irgendwie potenzielles Wachstum angeht und so weiter. Aber natürlich erstmal eine brutal spannende, sehr, sehr interessante Rolle und natürlich auch eine, wo man einfach Berührungspunkte mit super vielen Personen haben kann, die man sonst niemals haben würde. Auch im erweiterten Umfeld von so einer Familie gibt es natürlich super viele spannende Sachen.
Ja, da fällt mir jetzt der 5. Punkt vielleicht auch jemand ein mit einer ähnlichen Ausgangslage, glaube ich. Auch Einstieg in London im Investmentbank und dann auch abgeworben von einer Art Family Office, aber quasi von einem sehr erfolgreichen Unternehmer sozusagen. Mhm. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen mehr elaboraten.
Ja, genau. Also es ist ja so, also heute gibt es natürlich bei vielen Startups irgendwie so diesen Begriff, ne, Chief of Staff und so. Mhm. Und das ist aber was viele sehr erfolgreiche Personen auch so haben Ne, sieht man tatsächlich in Deutschland auch regelmäßig. Ich höre zum Beispiel manchmal den Podcast von Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer. Und die haben zum Beispiel auch jeweils so eine Person. Mhm. Das heißt, das sind dann einfach Personen, ja, die so eine Art rechte Hand von denen sind und bei allen möglichen Fragestellungen irgendwo unterstützen. Und das ist natürlich insbesondere dann spannend, wenn das ja Personen sind, die irgendwie so verschiedene Ventures haben und hier was machen und da was machen. Und das war bei der Person praktisch auch der Fall. Die hat die Person überall hin begleitet, war irgendwie regelmäßig auf irgendwie ein paar größeren Booten unterwegs, wenn die Person von da gearbeitet hat oder sonst irgendwas, und hat auch da ja innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie, vermutlich konnte sie nicht an zwei Händen abzählen, mit wie vielen Milliardären sie praktisch dann in der Zeit irgendwie interagiert hat und so weiter und so fort. Und das sind auch typischerweise Rollen, die werden halt nur an solche Profile vergeben. Zum Beispiel bei den beiden gerade genannten, und das ist nochmal, da ist beim Vermögen vermutlich zu dem Zeitpunkt nochmal so ein Faktor 10 bis 100 dazwischen gewesen, aber auch da sind das jeweils Profile mit einem MBB Background oder sowas in die Richtung praktisch, ne? Und das heißt, das sind auch oft Rollen, die werden dann durch Headhunter besetzt und die gucken dann genau nach solchen Firmen, und so merkst du, du hast schon nochmal super krasse, spannende Rollen, sei es durch die Personen, die man irgendwo kennenlernen kann, die Umfelder, in die man irgendwie reinkommt, oder aber auch natürlich die Verdienstmöglichkeiten. Und das war jetzt eher nochmal, sag ich mal, Sachen, wo wir die jetzt, ich hoffe, das hat vom Sound noch gepasst, wo wir jetzt diese Sachen gepusht haben. Aber es gibt natürlich auch noch Rollen, wo du irgendwie das zum Beispiel viel entspannter angehen kannst, aber dann ein gutes Gehalt hast.
Balance und so weiter und so fort.
Da gibt es viele, viele spannende Rollen, die sich halt nur eröffnen, weil man mal in so einem Umfeld gearbeitet hat, diese Kontakte knüpfen konnte und Leute einfach wissen, was Leute können, die dort gearbeitet haben.
Das heißt, es macht aus ganz, ganz vielen Gründen Sinn, in den ersten Jahren seiner Karriere dort reinzugehen oder zumindest im Studium die Praktika zu machen, diesen Stempel in meinem Lebenslauf zu haben. So, ich meine, das wirst du ja merken. Ich meine, wir können das jetzt auch nicht machen ohne die Stempel im Lebenslauf. Es ist natürlich ein sehr spezieller Fall bei uns, aber allgemein, es wird euch so viele Türen eröffnen, wenn ihr da reinpusht. Von dem her, Freunde, es macht sehr viel Sinn, nehmt das als Motivation mit, und wenn ihr dabei die bestmögliche Unterstützung bekommen wollt, weil es natürlich auch hunderte, tausende, zehntausende andere Leute gibt, die da auch rein wollen, wenn ihr da die bestmögliche Unterstützung haben wollt, dass ihr da mit maximaler Wahrscheinlichkeit auch zu den Top-Playern reinkommt, um euch diese mega coolen, spannenden, langfristigen Möglichkeiten zu eröffnen, meldet euch gerne bei Pumpkin Careers. Über 1000 andere Studenten sind aktuell schon bei uns dabei, die von uns unterstützt werden, und wenn du da der Nächste oder die Nächste sein wirst, dann würde uns das super freuen. Mehr Infos zu uns, zu den Kosten, zu den Inhalten vom Programm etc. gibt es auf der Website pumpkincareers.com. Dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, viele Grüße.